habe dort ein altbabylonisches Haus, also um etwa 1800 vor Christus ausgegraben, und habe dort einen Keilschriftbrief, also quasi auf eine Tontafel geschriebenen Brief gefunden. Und das ist so mein persönlicher Highlight-Fund, weil Schriftzeugnisse sind sowas, das findet man sehr, sehr selten. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das tatsächlich in meinem Leben geschafft habe, einen oder zumindest an einer Grabung dabei zu sein und mitgeleitet zu haben, die einen Textfund hervorgebracht hat.
Herzlich willkommen zum Off the Path Reise Podcast. Mein Name ist Sebastian Canavis und jede Woche bringen mein Team und ich dir die besten Reisegeschichten über unsere Welt ein bisschen näher. Also von den geilsten Abenteuern zu den besten Roadtrips, zu den schönsten Erlebnissen. Heute geht's in den Irak mit Marco, der extrem viel erlebt hat. Bevor wir aber starten, möchte ich dich einmal kurz um deine Zeit bitten. Denn uns ist aufgefallen, dass die meisten den Podcast gar nicht abonniert haben. Jede Woche geht ihr wieder rein und sucht nach dem Off-the-Path-Reise-Podcast oder kommt über eine Suchmaschine auf diese Folgen und hört sie euch an und dann verlasst ihr uns wieder. Und es ist extrem schwer, euch die tollsten Reisegeschichten näher zu bringen, wenn ihr den Podcast nicht abonniert und nicht Bescheid bekommt. Also, nehmt euch doch einfach bitte ganz kurz 2 Sekunden Zeit, auf der Plattform eurer Wahl zu klicken und den Podcast zu abonnieren. Das würde mich wahnsinnig freuen, denn dann kann ich euch versprechen, wir werden unser Bestes geben, um euch den wirklich besten Reisepodcast in Zukunft zu erstellen und näher zu bringen, damit ihr einfach besser und weiter reisen könnt. Das ist so mein Commitment an euch. Das war's eigentlich auch schon. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Marco, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Die meisten Menschen, wenn sie an den Irak denken, das ist jetzt nicht so unbedingt die klassische Reisedestination, die sie im Kopf haben. Du bist allerdings in den letzten Jahren mehrmals dort gewesen. Zusammengefasst über ein Jahr hast du dort gelebt. Was, erinnerst du dich noch an deine allererste Reise? Was war dein Eindruck damals?
Oh ja, also bei mir hat es ja angefangen gehabt, ich bin ja als Archäologiestudent das erste Mal mit in den Irak gereist. Das war 2017, mein zweites Studiensemester. Dort habe ich bei einer Grabung in Iraki-Kurdistan im Norden des Landes teilgenommen und durfte eben dort in der Region Sulaimaniyah über 2 Monate, fast 3 Monate lang leben. Das war schon wild, weil ich bis dato auch noch fast nie geflogen bin. Das war dann damals auch schon wieder so, oh, Flugzeug. Das war schon so ein Ding. Ich hatte im Vorfeld meinen Reisepass verloren gehabt und musste noch schnell einen neuen beantragen. Ja, also ganz absurd. Meine Familie wusste auch nicht, ob sie mich jetzt davon abhalten soll, ob sie mir noch sagen soll, du mach mal nicht. Andererseits haben sie auch so gesagt, ja, da ist ja seine Arbeit und sein Studium, also muss er ja irgendwann. Und ja, viel Aufregung, und dass ich dann im Land war, erstmal weggeblasen, weil alles ja ganz anders, als man es selber in Europa kennt. Die Einreise an sich war recht einfach. Damals gingen noch Direktflüge von München nach Sulaimaniyah, bedeutet, ich musste nicht großartig umsteigen. Heutzutage ist es fast unmöglich, einen Direktflug in den Irak zu bekommen. Und genau, in München eingestiegen, in Sulaimaniyah ausgestiegen, Visum beantragt und dann auch schon auf den langen, langen Weg zur Grabungsunterkunft. Und auf dem Weg natürlich immer mit Kamera im Anschlag und alles zu dokumentieren, was man sieht, weil alles neu war. Ich weiß, ich habe damals in diesen 3 Monaten über 5000 Fotos geschossen gehabt, einfach weil ich von allem fasziniert war, was ich in diesem Land dann kennenlernen durfte.
Was war das für ein, erinnerst du dich noch an dieses Gefühl in diesem Land? Also du bist ja wenig vorher geflogen. Dieses Gefühl für den Irak, was hast du erwartet? Ja, und wie hat sich das dann angefühlt, dort zu sein? Diese neue Kultur, dieses andere Land, diese anderen Gerüche.
Ja, also es war für mich, ich habe ja das, ich glaube, das können die Zuhörer und Zuhörerinnen bestätigen, wenn man Irak hört, dann kennt man eher die Berichte aus den Nachrichten von den Kriegen, quasi von der Einfall der US-Amerikaner 2003, den Krieg dort, wo ich 2017 unterwegs war, war ja sogar der IS noch in Mosul, also quasi im Land aktiv und hatte ja tatsächlich noch gegen die irakischen und kurdischen Militärgruppen und anderen Verbündeten gekämpft, also wirklich Terroristen im Land, die tatsächlich nicht unbedeutende Teile des Landes kontrollieren. Und so war natürlich der Eindruck schon so, auf jeden Fall Inbegriff eines Abenteuers, weil das ist natürlich, ja, wie gefährlich ist es wirklich? Andererseits war ich damals eben von der Uni aus dort mit meiner Professorin, die ihre noch nicht mal einjährige Tochter mit dabei hatte. Dann dachte ich mir so, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Wenn sie als Expertin sagt, so, nö, mein Kind, die nehme ich mit, das ist gar kein Problem. Es hatte mir damals tatsächlich auch so ein bisschen die Bestätigung gegeben gehabt, dass das gar nicht so wild sein kann. Und als ich dann vor Ort selber war, es war dann der erste, das erste war der Geruch. Der Irak hat leider, muss man so sagen, riecht viel nach Benzin. Und das ist immer so ein Geruch, den ich immer sehr stark mit dem Irak verbinde. Aber dann quasi auch Landschaften, die sich extrem abwechseln. Also ich weiß dann, dass wir losgestartet sind. Man denkt, im Irak, es müsste alles Wüste sein. Aber in diesen Nordgebieten, vor allem in diesen Regionen der von Irak und Kurdistan im Norden, ist alles bergig. Überall sieht man Berge am Horizont. Und je nach Jahreszeit hat es, erinnert es ans Alpenvorland, weil es dann auch begrünt ist. Auf den Berggipfeln liegt Schnee. Es laufen Kühe herum und Schafe und Ziegen. Und das Einzige, was das Bild stört, sind die ab und zu auftauchenden Kamele, die das Bild dann wieder woanders verorten. Ich habe dann sehr schnell mich auch mit den Leuten vor Ort sehr gut anfreunden können. Es haben viele in den kurdischen Gebieten Deutsch tatsächlich gesprochen, was mich sehr überrascht hatte. Das lag daran, dass viele während der Zeit unter Saddam Hussein geflohen sind nach Deutschland und dann eben in Deutschland für ein Jahrzehnt knapp gewohnt haben, Deutsch gelernt haben, aber dann wieder zurückgekommen sind. Und genau, ich konnte mich dann überraschend viel mit Englisch und Deutsch tatsächlich im Land verständigen am Anfang. Das hat mich hat mir dann schon viel geholfen gehabt und mich dann auch mit den Leuten so zu connecten. Es war trotzdem ganz vieles ganz anders, allein schon von den Autos, die gefahren werden, wie die Straßenordnung funktioniert, die, glaube ich, existiert, aber ich habe sie bis heute noch nicht ganz verstanden. Und man muss auch dazu sagen, dass ich erst in den kurdischen Gebieten Erfahrungen gesammelt habe und das dann erst im Nachhinein, Jahre später, als ich das erste Mal dann im Süden des Landes war, gemerkt habe, wie groß die Diskrepanz ist. Also da war dann im Nachhinein dann nochmal der Aha-Moment, als ich dann gemerkt habe, okay, das, was ich hier festgestellt habe und was ich so auch so toll fand, das ist nicht überall gleich. Das ist, das wandelt sich von District zu District. Und je weiter man in den Süden wandert, umso flacher wird ja auch das Land und danach habe ich dann umso mehr noch die bergigen Landschaften von Kurdistan noch geliebt.
Du warst am Anfang, warst du im Nordwesten des Landes, glaube ich, und genau. Dann später, als es dann quasi möglich war, bist du weiter in den Süden. Da gibt es ja auch so ein bisschen Visumsgeschichten.
Ja, genau.
Es gibt ein Visum nur für Kurdistan, es gibt ein Visum nur für den Rest des Landes. Und es hat sich ja auch, du hast ja gerade schon den IS angesprochen und die Amerikaner, es hat sich ja, dieses Land hat ja, ist ja im Dauerwandel. Ich glaube, kein Besuch ist wie der letzte. Du musst dich halt immer wieder neu anpassen, immer neu informieren. Du bist damals im Studium zum allerersten Mal dort gewesen. Mittlerweile bist du fertig. Du bist Archäologe und deshalb bist du halt auch so oft im Iran gewesen und nach wie vor. Was ist dein Gebiet, dein Spezialgebiet? Was hast du erforscht?
Genau, also ich habe an der LMU in München vor der asiatischen Archäologie studiert und dort ist der Forschungsschwerpunkt eben Kulturen und Städte des antiken Mesopotamiens. Mesopotamien, Zweistromland, eben Euphrat und Tigris, beschreibt, was hauptsächlich heute der Irak ist, stellenweise auch noch Syrien und auch die Südtürkei. Und eben, aber die für uns, also für mich speziell am interessantesten sind die südmesopotamischen Städte, die allesamt eben im heutigen Irak liegen. Das ist alles südlich von Bagdad. Dort entstehen die ersten Großstädte der Geschichte, dort wird die Schrift erfunden, mathematische Zeugnisse sind dort die ältesten zu finden. Und ich habe mich schwerpunkttechnisch auf Magnetometer-Prospektion spezialisiert. Das ist eine Methode, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie diese, was man aus Dokus kennt, diese Radarmessungen, wo man dann diese Geräte über die Flächen zieht und dann durch den Radar Einblick in den Boden bekommt. Das bekommen wir auch, nur mit einer anderen wissenschaftlichen Methode, eben durch die Messung von Magnetfeld des Bodens. Nicht zu verwechseln mit dem Magnetfeld der Erde, das ist nochmal was anderes, aber alles, jeder Mensch, jedes Material hat eine eigene Magnetisierung. Die ist meistens sehr gering und fällt nicht großartig auf, aber mit solchen sogenannten Magnetometern können wir diese messen und den Unterschied feststellen. Und so kann man dann beispielsweise eine Mauer, die anders magnetisch ist als der Boden drumherum, im Boden ausmachen. Und ich habe mich eben auf diese Methode spezialisiert, weil die im Südirak sehr gut anzuwenden ist, mit tollen Ergebnissen. Und so kann ich dann innerhalb von wenigen Wochen große Hektar von antiken Städten laufen und untersuchen und bekomme dann ein Bild von der Stadt, wie sie mal ausgesehen hat, ohne in den Boden eingreifen zu müssen. Das ist so mein momentaner Forschungsschwerpunkt, eben Stadtstrukturen und auch Wassersysteme. Da der Irak heutzutage, denkt man, wenn man an Irak denkt, an Wüste und Trocken, aber in der Antike muss man sich den gesamten Südirak vermutlich mehr wie ein großes Süßwassermeer vorstellen, das nur durch Kanäle befahrbar und begängbar war. Und diese sind heute nicht mehr da, aber man kann sie im Boden noch erkennen. Und das ist so mein Forschungsschwerpunkt. Und dabei untersuche ich dann eben antike Städte wie Uruk, was als eine der ältesten, also die vermutlich älteste Großstadt der Geschichte ist. Oder auch so Städte wie Ur, die man eventuell kennt, wenn man in der Bibel gelesen hat, denn nach Bibel kommt Abraham aus der Stadt Ur. Und bis heute kommen auch viele Pilger dorthin und besuchen das vermeintliche Haus Abrahams.
Ich glaube, Babylon ist auch so ein Begriff, genau, der Babylon irgendwie ist, aus der Ecke stammt, ne?
Genau, Babylon ist natürlich so das Präsenteste. Da war ich selber leider noch nicht. Ich bin mit den wir schreiben seit einigen Jahren mit einigen Kollegen hin und her, dass das vielleicht mal möglich ist, auch in Babylon zu sein, aber das habe ich leider selber noch nicht geschafft. Aber doch, natürlich, Babylon ist natürlich das, also den Namen sollte jedem was sagen.
Ja, und ich glaube einfach, dass da, was das zeigt, was du jetzt gerade so erzählt hast, es ist für viele bestimmt so ein Aha-Moment gewesen, so was der Irak halt eben alles ist und war. Und in der Gegenwart eigentlich nur überschattet wird von schlechten Nachrichten durch die Medien, ne?
Ja, also es, ja, wie man sagt, ich habe ja auch im Vorfeld gehabt, ich kannte den Irak auch nur aus dem, was von den Medien berichtet wird, als von Terroristen geplagtes Land, auch ein Land, das bis heute es noch nicht geschafft hat, eine stabile Regierung zu stellen. Da wird bis heute viel demonstriert und es ist auch sehr, sehr viel Korruption dabei. Der Irak gilt leider auch als Failed State deshalb, weil sie es leider nicht geschafft haben, stabil zu werden seit dem Abmarsch der Amerikaner, was natürlich nicht rein an den Irakern selber liegt, aber auch, muss man leider sagen, auch teils. Vor allem die, die in der Regierungsverantwortung stehen, die das schamlos ausgenutzt haben in den letzten Jahren. Und somit ist natürlich das immer ein zwiespältiges Bild. Wenn man aber dann vor Ort ist und dann speziell auch als Archäologe, der natürlich dann auch daran vor allem das Gebiet eben aus vielen Texten kennt und auch aus der geschichtlichen Bezug, was dort alles schon mal war und wie wichtig auch diese Gebiete geschichtlich sind. Wir haben ja Babylon schon angesprochen und ist ja eine Stadt, die sich in Mythos, quasi in der Menschheitsgeschichte gehalten hat. Alexander der Große selber ist ja in Babylon auch gestorben und hat von dort aus quasi sein Großreich regiert gehabt. Also da merkt man, das war mal das Zentrum der Welt. Aber ja, das ist leider lange vorbei. Und trotzdem findet man aber noch diese ganzen Kulturen, diese Städte kann man noch untersuchen. Man findet noch so viel heraus, was dort alles tatsächlich schon stattgefunden hat. Aber neben der antiken Geschichte hat auch die momentan lebenden Menschen dort bieten so viel Einblick und so viel Interessantes aus ihrer jüngsten Geschichte, wie sie damit umgehen. Ich habe, glaube ich, wenig optimistischere Menschen in der Welt gesehen, als ich sie im Irak getroffen habe. Obwohl sehr viel schlecht läuft und auch schon viel schlecht gelaufen ist, Terroristen im Land, korrupte Regierung. Die Leute sind optimistisch, dass es besser wird und gehen auch immer weiter davon aus und sind auch nicht, dass sie sagen, ah, wieso denn und warum noch oder groß drauf rumphilosophieren, warum das jetzt so war, sondern sagen, nee, es muss weitergehen, das wird schon irgendwie und natürlich ist nicht alles optimal, aber das kriegen wir hin. Das ist immer eine sehr schöne Ansicht und ja.
Etwas, wovon wir uns eine Scheibe abschneiden können.
Ja, doch. Also aktuell. Ich bin da auch immer wieder, wo ich sage so, ey, den Leuten geht's oft so dreckig und gibt so viele Probleme und also auch wo vor allem in den kurdischen Gebieten kenne ich Geschichten von Leuten, die schon irgendwie dreimal flüchten mussten, weil irgendwie unter Saddam Hussein quasi ihre Dörfer vernichtet wurden. Dann sind sie nach Syrien geflüchtet, dann kam der IS, dann mussten sie vor dem IS flüchten und der steht mir dann so gegenüber und sagt, ja, aber so schlecht geht's mir gar nicht. Und gesagt, das wird wieder. Ich habe dreimal mir ein neues Leben aufgebaut, ein viertes Mal schaffe ich auch wieder.
Das ist krass. Ja. Da merkt man, wenn man solche Sachen hört und du halt auch erlebst, wie gut es uns geht und wie winzig unsere Probleme halt eben sind. Die wir dann halt eben, nichtsdestotrotz sind es Probleme, also das ist halt immer auch mal so eine Geschichte, dass man halt dann auch akzeptieren muss, dass nur weil andere Probleme größer oder krasser sind, die eigenen Probleme nicht weniger relevant sind, aber wenn man sie in Relation stellt, man einfach merken muss, wie gut es einem geht und das macht man zu selten.
Ja, das stimmt, also das ist, ich habe das immer so, wenn ich im Irak bin, merke ich einfach auch viel, was ich habe. Also es ist natürlich auch die Lebenssituation im Land ist natürlich auch nicht vergleichbar mit Europa. Also ich lerne dann so Alltagssachen extrem wieder zu schätzen. Also wenn ich ja da dann 2-3 Monate am Stück im Irak wegen einem Projekt bin, finde ich mich mit vielem ab, mit auf dem Boden schlafen, mit nicht funktionierenden Duschen, nur kalter Dusche oder
Wie gehst du mit diesem Zickzack um, also diesen Kontrasten, also auch so im Kopf, merkst du auch, also zum Beispiel mir geht es halt so, also ich reise ja auch extrem viel, ne? Und wenn ich zum Beispiel in ärmeren Ländern unterwegs bin, wo die Probleme halt auf die Existenz reduziert sind, dass ich dann immer merke, boah, krass, wie gut es uns geht und so weiter und dann so dankbar bin für das Leben, für das Glück, für das ich überhaupt nichts kann, in dem Land, in dem System geboren zu sein, weil das muss man ja auch einfach sagen, dass wir einfach wahnsinniges Glück haben, dass wir halt einfach hier geboren sind in diesem System. Ich merke allerdings, dass wenn ich zu lange in Deutschland bin, wieder in ein anderes System wechsle vom Kopf her, weil durch den Einfluss der Medien und so weiter, durch den Einfluss, den ich halt irgendwie jeden Tag halt irgendwie durch das, was ich halt konsumiere und dann immer wieder abschweife. Und das für mich wichtig ist, immer wieder rauszukommen, um halt eben ja, dankbar zu sein für das, was ich halt einfach habe. Ne? Wie gehst du mit diesen Kontrasten um, diese zwei Welten, in denen du dich bewegst?
Ja, also ähnlich, auch so wie du es gesagt hast, man ist dann vor Ort und lernt dann erst wieder so Sachen zu schätzen und dann ist man aber wieder in Deutschland und nach einer Weile sieht man es dann wieder nicht. Und dann realisiert man es erst wieder, wenn man es wieder nicht hat. Also dann wirklich so alltägliche Sachen wie, oh, wie bequem mein eigenes Bett eigentlich ist. den Wechsel habe ich auch regelmäßig, also dass ich das leider diese Erdung, wie gut es mir geht, das vergesse ich leider dann auch, sobald ich mal wieder für eine Zeit lang in Deutschland bin. Für mich ist der Wechsel oft also mittlerweile sehr häufig, also ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so lange am Stück im Irak, aber dafür alle paar Monate. Also ich habe jetzt beispielsweise eine Projektaneinanderreihung, wo ich jetzt seit im März da bin. Und genau, also quasi, wo ich jetzt seit im März fliege. Danach bin ich wieder in Deutschland für ein paar Wochen. Dann würde ich theoretisch, wenn alles klappt, im April wieder fliegen. Dann bin ich wieder für ein paar Wochen in Deutschland und dann wieder für ein paar Wochen im Mai wieder unterwegs. Dadurch habe ich so ein Hop-on, Hop-off, wo ich dann immer quasi so gucke, dass ich mir, ich bin quasi immer auf Achse und versuche das quasi so ein bisschen, wenn ich so Phasen habe, wo so mehrere Projekte aneinander rein, dass ich diesen Modus bleibe und das nicht so liegen lasse und mich dann erst wieder auf Deutschland voll einlasse, wenn ich auch wirklich da bleibe. und mir halt dann immer nur aktiv gucke, was muss ich denn jetzt in der Zeit, wo ich in Deutschland bin, aktiv tun und mich wieder vorbereiten auf die nächste Reise. Und dann, wenn ich mal wieder Monate in Deutschland bin, dann kommt auch wieder der Abstand zum Irak, wo ich dann auch dann wieder mich mehr auf Deutschland einlasse und auch wieder ein bisschen durchschnaufe.
Ja, aber ist das schon auch so, dass du merkst, dass man durch die Umgebung, und damit meine ich halt eben auch den Medienkonsum, aber halt eben auch die Menschen um einen herum und halt eben die Gesellschaft, man immer wieder in eine andere Richtung gezogen wird, als man eigentlich gemerkt hat, wo man herkommt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das finde ich wahnsinnig schwer.
Ja, also für mich ist das so, ich habe mittlerweile das so verinnerlicht, ich bin nie so ganz raus. Also für mich hat sich das Reisen so in den Alltag so integriert gehabt. Also ich habe leider gar nicht mehr ich bin selbst im Irak nicht komplett offline von Medien und Nachrichten. Und bin so quasi trotzdem immer noch im Geschehen und klingt mich gar nicht mehr vollständig aus. Auch weil es halt im Irak doch notwendig ist, aktuelle Politik im Auge zu behalten, vor allem in der momentanen Situation in Nahost, da der Irak zwar in keiner quasi an Iran, Syrien, Jordanien angrenzt, bedeutet quasi, wenn in diesen Ländern irgendwas gerade abgeht, ist der Irak irgendwo immer halt direkt der nächste Nachbar. Und wir haben beispielsweise auch im Irak Milizen tätig, die für diese anderen Länder auch tätig sind. Also wir haben schiitische Milizen im Irak, die für den Iran kämpfen, ähnlich wie es die Hisbollah auch tut. Die sind momentan gediegen und sind jetzt nicht auf große Konfrontation zu, sind aber auch dafür bekannt, Militärbasen der US-Amerikaner anzugreifen. Bedeutet quasi, wenn jetzt halt in den USA was passiert, dann kann das auch direkte Auswirkungen im Irak haben. Somit ist es leider immer notwendig, vor allem wenn man längere Zeit am Stück im Irak ist, aktuelle Weltpolitik im Auge zu behalten, weil es dann sehr schnell gehen kann, dass man jetzt halt ausreisen muss.
Hast du schon gehabt?
2017, gleich meine erste Kampagne. Da kam es nämlich zu der Situation, dass die iraki-kurdischen Gebiete Sulaymaniyya, Erbil, Duhok und Al-Tamim abgestimmt hatten und sie wollten für Unabhängigkeit, also quasi die Unabhängigkeit der kurdischen Gebiete im Irak, was sowohl die irakische Regierung als auch die iranische, syrische und türkische Regierung nicht gut fanden. Und dann zu gemeinschaftlichen Militärübungen in diese kurdischen Gebiete gekommen sind.
Da waren sie sich auf einmal alle einig.
Da waren sich dann plötzlich alle einig und es war halt unklar, eskaliert das jetzt? Kommt es jetzt zum Bürgerkrieg in den kurdischen Gebieten, weil die Unabhängigkeit haben wollen und die anderen Staaten drumherum, die halt nicht wollen, dass diese Gebiete unabhängig werden, mit Militärgewalt da eingreifen? Zudem kam, dass sie die Flughafen gesperrt haben. Bedeutet, wir sind von den Flughäfen in den kurdischen Gebieten gar nicht mehr nach Hause gekommen. Und damals war ja noch das Visumsproblem. Wir hatten ja nur kurdische Visa, die aber nicht im Irak gegolten haben. Somit sind wir juristisch gesehen illegal im Land. Aus der Sicht der südirakischen Teile gewesen. Bedeutet, wir hätten Gefängnisstrafe erwarten können, wenn wir über Bagdad ausgereist wären. Deshalb war das dann großes Hin und Her und irgendwann wurde dann über Quellen bestätigt, dass wir über Bagdad ausreisen können und nur eine Strafe zahlen müssen, aber nicht ins Gefängnis wandern müssen für illegale Einwanderung.
Das ist ganz interessant. Das habe ich durch deinen Text so ein bisschen herausgelesen, dass sie halt die Regeln halt eben schon sehr auslegen, wie sie für sie passen, und sie dann aber auch sehr krass befolgen. Ne? Also es gibt ja dieses Visumproblem, so dass du halt, wenn du kriegst ein 30-Tage-Visum oder so, du kannst es jetzt mal ein bisschen bestätigen, ja, oder genau, halt eben sagen, dass es falsch ist. Und du weißt von Anfang an, dass du mehr als 30 Tage im Land bist. Du darfst aber, wenn du bei Einreise nicht sofort die Verlängerung beantragen, weil das ist zu früh. Du darfst aber auch nicht zu lange warten, weil dann ist es zu spät. Du musst ganz genau fragen und ausrechnen, wann der wichtige Tag ist, um dieses Visum zu verlängern. Wenn du allerdings, weil das vielleicht zufälligerweise ein Feiertag ist, es einen Tag später machst, musst du auf jeden Fall eine Strafe zahlen. Genau. Wenn du es aber einen Tag vorher machst, wird es aber auf jeden Fall abgelehnt.
Ja, genau. Also das hatten wir in den kurdischen Gebieten. Also das hat sich mittlerweile, wie gesagt, mit dem Visum hat sich viel getan in der Zeit. Also ganz am Anfang, wo ich 2017 gekommen bin, war es so, wenn man also nach Kurdistan oder die kurdischen Gebiete, Iraki Kurdistan, kannte man schon lange reisen, einfach Flug hinbuchen, Visa on Arrival. 30 Tage
bekommt. Also nochmal zum Verständnis für die Hörer, dass wir sprechen jetzt von Kurdistan, das ist ja Nordwesten des
Landes.
Genau,
Nordwesten,
und grenzend an.
Und Bagdad gehört nicht dazu zum Beispiel. Genau, also es ist so ein bisschen, ja, also es wird, man muss es Iraki-Kurdistan nennen, weil es natürlich auch noch andere kurdische Gebiete in anderen Ländern gibt. Es gibt ja dann noch die kurdischen Gebiete Iran und Syrien und in der Türkei. Mhm. Und wenn ich jetzt halt von Kurdistan rede, meine ich Iraki-Kurdistan. Das sind die Gebiete Duhok, Erbil, Sulaimaniyya und Al-Tamim. Das sind die Districts, die zum Irak gehören, aber unter autonomer kurdischer Regierung sind. Genau, und dort war es jetzt schon lange Zeit möglich, eben einfach einen Flug hinzubuchen als Deutscher. Nicht natürlich, je nachdem, woher man kommt, ist das natürlich nochmal anders, aber als Deutscher konnte man einfach ankommen, hat in den Pass Stempel gekriegt, 30 Tage Visum und durfte dann auch 30 Tage im Land bleiben. Wenn wir jetzt beispielsweise 2 bis 3 Monate am Stück im Land bleiben wollten, mussten wir innerhalb dieses Monats einmal, wir waren im District Sulaimaniyya, eben nach Sulaimaniyya fahren und dort eine Verlängerung beantragen. Ich kenne Projekte, die hatten leider das Pech, dass die relativ weit weg sind. Also ich habe beispielsweise in den ersten Jahren in der Region, direkten Region um Sulaimaniyya gearbeitet. Bedeutet 1 Stunde Autofahrt bis zur Stadt. Das war dann halt ein Tag und nicht ein großes Problem. Ich habe aber auch beispielsweise in Kalatsee mitgearbeitet gehabt, was schon sehr nah an der iranischen Grenze ist. Da sind schon fast 4 Autostunden, je nachdem, wie gut man durchkommt. Also und dann muss man trotzdem diese Fahrt auf sich nehmen, um eben am Amt vorzukommen und dann eine Verlängerung zu beantragen. Das hat sich dann auch immer wieder verändert, was man dafür vorlegen muss. Und aber auch wichtig,
ich bin noch da, ich rede weiter.
Genau, und es ist dann wichtig, man durfte nicht direkt nach der Einreise kommen und eine Verlängerung beantragen, sondern man durfte das, glaube ich, erst in der letzten Woche tun. Also quasi von den 30 Tagen, wo man da ist, irgendwie auf die letzten 7 Tage darf man kommen und eine Verlängerung beantragen. Vorher geht nicht. Und sie haben auch quasi gewünscht, dass es irgendwie auf den Tag genau ist. Also genau am 7. Tag vor der Ausreise oder am 5. Tag vor der Ausreise. Das weiß ich leider nicht mehr genau. Und ich hatte das Glück, dass ich bis jetzt immer in Projekten war, wo wir das ohne Probleme groß hingekriegt haben. Aber ich habe auch von Projekten gehört gehabt, die dann eben an dem Tag selber nicht kommen konnten oder beziehungsweise schon in der Stadt waren. Ihnen dann aber gesagt wurde, nee, heute ist Feiertag, die Ämter haben alle zu und sie auch nicht reingekommen sind, dann sind sie am Tag draufgekommen und mussten dann Strafe zahlen, weil sie eben einen Tag zu spät die Verlängerung beantragt hatten. Und ja, also da, das sind so, ja, so lustige Geschichten, über die muss man dann, da muss man lernen, das zu akzeptieren oder quasi da die Ruhe zu behalten, weil das passiert einen öfter. Also da gibt es dann oft Dinge, wo man sich im Vorfeld, man hat sich so schlau gemacht und mit allen Leuten geredet und alle haben einem gesagt, ja, so und so muss es sein. Hier ist die Bestätigung, hier haben sie das per Mail und sonstiges. Und dann machst du es exakt so, wie es dir gesagt wird und dann hast du irgendwas falsch gemacht. Dann ist man irgendwie, dann sagt dann der Bearbeiter, nee, so geht das nicht. Doch, der Kollege hat so, nein, so geht das nicht.
Weil das kann einem auch in Deutschland passieren.
Ja, das ist leider wahr, aber im Irak ist das leider schon so an der Ordnung. Also das ist so, man geht dahin mit schon der Gewissheit, irgendwas wird heute schiefgehen. Und wenn man dann rauskommt und es hat nichts schiefgegangen und man ist innerhalb von einer relativ schnellen Zeit auch durchgegangen, stehen dann alle so vor der Botschaft, denken sie so, das ging jetzt auffällig einfach.
Weil das ist sowas, was ich jetzt nicht in den Irak zugeordnet hätte, so im Kopf. Ich war noch nie dort, also, aber hätte ich jetzt irgendwie so nicht so gedacht. Welche falschen Vorstellungen haben die Menschen über den Irak? die du vielleicht auch vorher gehabt hast und dann eines Besseren belehrt worden bist?
Also für mich ist es vor allem die Landschaften im Irak. Also wenn ich Irak höre, wie gesagt, in den Nachrichten sieht man halt meistens immer die Gefechte, da sieht man halt dann die Städte. Das stimmt so, aber wenn man dann beispielsweise in Filmen guckt und wie dort dann quasi der Irak dargestellt wird, dann stellt man halt immer, wenn man dann irgendwann mal vor Ort war, stellt man so ganz schnell fest, nee, das ist alles Marokko. Weil der Irak sieht vollkommen anders aus. Also der Irak hat so die zwei Extreme. Es gibt den Norden des Landes, speziell auch die kurdischen Gebiete oder auch die, die am Zagros entlang nach unten wandern, die sind sehr bergig. Also man wirklich richtige Talschluchten, hohe Bergpässe, auf denen zum Teil auch Schnee liegt dann zu den Winterjahreszeiten. Es grünt im Frühjahr im Norden überall, es wachsen überall Früchte, Granatäpfel und also es ist ein sehr, sehr, sehr grünes Land, im Norden zumindest. Und der Süden ist dann vollständig flach. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, der gesamte Teil, also Bagdad selber liegt ja nur 30 Meter über Null, über Meeresspiegel. Und von Bagdad aus bis zum Persischen Golf hin sinkt, also quasi geht das dann graduell nach unten. Und man könnte sich jetzt vorstellen, wenn jetzt wirklich mal der Meeresspiegel um schlagartig mal einen Meter steigt, dann sind gute 100 Kilometer Landfläche vom Irak unter Wasser. Weil das, wirklich so eine endlose Weiten. Also das Einzige, was sich quasi aus den erhebt, sind dann quasi antike Städte. Sogenannte Hügel, also Siedlungshügel, die man dann erkennt. Deshalb kann man die auch so gut verorten, weil man einfach sagt, so, ah, da ist ein Hügel, den darf es hier nicht geben, das müssen Menschen gemacht haben. Oder eben Städte. Ansonsten ist es wirklich unendlose Weiten. Ich weiß nicht, wenn Leute sowas wie Lawrence of Arabia geguckt haben und die Szenen in den Wüsten, wo sich das sehr surreal anfühlt, weil dann wirklich bis zum Horizont nichts zu sehen ist. Und das hat man dann im Südteil des Landes. Also das waren so Sachen, die habe ich dann vor Ort festgestellt gehabt, dass die Landschaft vollkommen anders ist, als was man das so nachbekommt. Auch quasi, wo dann auch immer die Angst ist natürlich, oder quasi, was dann viele Leute denken, wenn sie hören, ja, ein muslimisches Land, dass es dann Kopftuchpflicht gibt und auch so, wie es im Iran dann auch mit einer Sittenpolizei, die dann Frauen hinterher stöbert, wenn die nicht anständig ihr Kopftuch tragen. Das gibt's im Irak gar nicht. Die Leute dürfen Kopftuch tragen, also die Frauen dürfen Kopftuch tragen oder dürfen auch kein Kopftuch tragen. Das interessiert generell eigentlich niemanden. Es gibt natürlich, je ländlicher man ist, umso traditioneller und konservativer sind die Leute. Da trifft man dann schon mehr Leute mit Kopftuch, aber in den Städten ist es dann alles sehr westlich. Da findet man dann auch Kneipen, wo man dann mit Leuten einen trinken gehen kann. Oder kann sich auch einfach an der Ecke irgendwie einen Whisky kaufen. Die Leute sind einem immer sehr entgegenkommend, laden einen immer sofort zu Tee und Kaffee ein. Wo man auch so denkt, so dass man, wenn man aus der westlichen Welt kommt, dass die Iraker vielleicht damit ein Problem haben. Im Gegenteil, die sind über jeden, der kommt, sofort happy und wollen einen sofort zum Essen und allem Möglichen einladen. Genau, was sind auch so Dinge? Also ich habe nicht sehr wohligen Eindruck immer erhalten gehabt. Ich hatte, wie gesagt, man hat so vom Irak so ein bisschen immer die Angst, da könnte einem alles Mögliche passieren, man kennt ja die Leute nicht, wie die auf einen reagieren, aber durchgängig positive Erfahrungen gemacht.
Das ist schön. Leider habe ich keinen anderen Gesprächspartner. Jetzt hätte ich gerne mal die Sicht von einer Frau.
Ja, das.
Von der europäischen Frau, die da unterwegs ist, mal zu hören, wie das für sie ist. Weil ich glaube schon.
Also, das ist auf jeden Fall
auch wieder.
Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Also, quasi, ich kann natürlich nicht für meine Kolleginnen sprechen. Die müssten das natürlich dann selber sagen. Aber was ich mitbekomme, müssen Frauen doch einiges aufpassen im Irak. Also da ist man, als westliche Frau wird man dann noch, hat man ein bisschen noch den Bonus, dass man sagt, so, ja, sind quasi keine Musliminnen, deshalb kennen die es nicht so gut. Aber T-Shirts tragen für Frauen im Irak ist halt auch so ein Thema. In Städten passiert dir da nichts. Auf dem Dorf könnte es schon mal sein, dass ein Kind das doof findet und dann Stein nach einem schmeißt. Kopftücher sind, wie gesagt, hat kein Muss, aber helfen tatsächlich, wenn man durch Checkpoints muss, weil wenn dann Frauen mit Kopftuch im Auto hocken, dann winken die einen eher durch, als wie wenn nicht. Also auch solche Sachen habe ich auch nur als Mann, als Außenstehender natürlich dann auch mitbekommen, was da Frauen machen müssen. Und ich kenne aber auch Kolleginnen, die tatsächlich auch vollkommen alleine durchs Land reisen und auch sagen, sie haben da noch nie Probleme gehabt. Aber das, wie du sagst, da müsste ich jetzt halt mal rumfragen, ob eine Kollegin da sich mal auch zu Wort melden möchte, wie sie das wahrnimmt im Land.
Ja, es wäre schon auch interessant, so die andere Seite, das andere Geschlecht zu hören, wie sie sich fühlen. Zu deinem Job als Archäologe, du hast ja schon gesagt, du hast ja ganz verschiedene Einsätze gehabt, Ausgrabungen, du machst viel mit dem Magnetfeldern, mit diesem Radar. Ja. Das sind ja auch alles solche Sachen. Drohnen sind bestimmt auch Teil deines Equipments und verschiedene Kameras. In einem Land, das so viele Regierungen und Nichtregierungen durchgemacht hat, wo Überwachung und Kontrolle auch immer irgendwie Teil des Alltags ist. Wie gehen die damit um, wenn du am Flughafen mit diesen ganzen Geräten stehst?
Unterschiedlich. Es fängt ja schon in Deutschland an, wenn man am Flughafen in München dann irgendwie ja eben mit GPS-Geräten und Drohnen, diversen Kameras kommt, wird schon aus Reflex Schwarzpulvertest gemacht, um sicherzustellen, dass wir keine Bomben da irgendwie produzieren.
Hast schon mal einen Code Red gehabt an einem deutschen Flughafen?
Nee, das noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall, wir sind immer sehr beliebt bei den Sicherheitskontrollen, weil natürlich alles Gepäck, das gesamte Handgepäck muss einmal aufgemacht werden, weil das ist, gehört halt dazu. Wir reisen auf jeden Fall nicht mit Alltagsgepäck, deshalb sollte man da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen und sind immer sehr beliebt. Und dann, aber in der Regel passiert da nichts. Die schauen sich das an, fragen vielleicht zu gewissen Geräten, auf denen auf den ersten Blick nicht erkennlich ist, was ist die Magnetometer beispielsweise. Das sind so Geräte, die halt offensichtlich technisch sind, aber nicht ganz erkenntlich sind, was das ist, was man das nutzt. Da haben wir dann schon aus Erfahrung immer diverse so Infopamphlete dabei, damit wir das zeigen können, damit die Leute verstehen, was wir damit machen. Und im Irak ist es dann auch ähnlich. Da wird es mittlerweile aber tatsächlich schwierig, weil sie immer stärker dagegen vorgehen, dass gewisse Geräte ins Land kommen. Drohnen sind beispielsweise fast unmöglich mehr ins Land zu bekommen. Also viele Projekte sind jetzt dazu übergegangen, tatsächlich im Irak Drohnen zu kaufen und sie dann auch im Irak zu behalten, weil Drohnen mitzubringen für viele Projekte schon deutlich schief gegangen ist, dann wurde die einbehalten und nicht mehr rausgegeben, auch mit Vermessungsgerät, also sowohl GPS als auch Tachymeter wurden auch schon mal wunderschöne Geschichten, dann wird das quasi am Flughafen einbehalten, ja, wir prüfen das durch und sobald wir die Sicherheitsprüfung abgeschlossen haben, dann senden wir es ihnen zu. Dann ist man 2 Monate im Land und irgendwie am Tag vor der Abreise kriegt man dann das Gerät zugesendet und so, ja, passt, können Sie verwenden und so, ja, danke dafür. Also da gibt es quasi kein richtiges Für und Wider. Es kommt auch immer viel damit darauf an, auf welchen Flughafen man zufliegt. Wie gesagt, in Sulaimaniyah, den kurdischen Flughäfen, ist es einfacher, die Geräte durchzubekommen, haben wir die Erfahrung gemacht, als in Bagdad oder Basra. Najaf ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil Najaf eine heilige Stadt ist. Bedeutet, dort wird sehr, sehr, sehr darauf geachtet, dass niemand irgendwas mitbringt, was gefährlich ist oder haram. Weil ab und zu, wie gesagt, wenn man mehrere Monate mit einem Team im Irak ist, dann kommt es auch mal vor, dass ein Kollege oder eine Kollegin auch mal einen Raki oder ein Whisky oder sowas im Gepäck hat und mitbringen möchte und in Najaf wird sowas ganz rigoros aus dem Koffer gezogen und entfernt. Weil in einer heiligen Stadt darf es keinen Alkohol geben, deshalb wird sowas sofort beschlagnahmt.
Wie sieht so ein klassischer Tag aus, wenn du Ausgrabungen im Irak machst? Das ist ja auch je nach Jahreszeit, wir haben ja gerade schon gesprochen, flach, Wüste, du hast in den bergischen Regionen hast du halt aber auch Schnee und so sieht aus wie in den Alpen, hast du gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt auch extrem heiß ist.
Oh ja.
Also wenn es extrem heiß ist, dann nutzt du die Morgenstunden meistens. Wie sieht so ein Tag für dich aus?
Genau, also zum einen ist natürlich die Jahreszeit, aber der Irak hat den schönen Vorteil, man kann, je nachdem wo man ist, aber man kann fast das gesamte Jahr bis auf November, Dezember, Januar, Februar kann man eigentlich im Irak arbeiten. Die Hochwintermonate sind halt sehr anfällig, dass es auch regnet, wodurch ja dann quasi Arbeit komplett ausfällt. Und weil der Irak ja im Süden und auch generell sehr lehmig ist, hat halt Regen auch gleich den Effekt, dass es dann für Tage schlammig ist, wodurch dann Arbeit fast unmöglich wird, weshalb die wenigsten in diesen Monaten dort im Land unterwegs sind. Oder halt quasi vielleicht noch in den November hineinarbeiten oder im Februar schon mal runterfliegen. Aber im Januar und Dezember ist eigentlich niemand vor Ort, um wirklich dort zu arbeiten. Die Hitze ist natürlich ein großes Thema, deshalb sind natürlich die Sommermonate Juli, August so ein bisschen problematisch. Ich habe aber beispielsweise auch schon in August, September in den kurdischen Gebieten gearbeitet, bei 45 Grad im Schatten. Das geht. Es klingt so absurd, weil man in Deutschland so denkt, oh, 32 Grad, ich kipp gleich um. Aber tatsächlich hat es den großen Vorteil, dass das Land dadurch, dass es so trocken ist, kommt man auch mit der trockenen Hitze sehr gut klar. Also ich habe die schlimmsten Grabungen von Hitzeweise hatte ich in Georgien und in Deutschland, wo dann durch die Luftfeuchtigkeit, also relativ hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer, 35 Grad einfach unaushaltbar sind. Aber dann in den Gebieten im Irak, kommt man mit 45 Grad bei fast keiner existenten Luftfeuchtigkeit, muss man stark aufpassen, dass man keinen Sonnenstich kriegt oder sich mit Sonnenbrand irgendwie Hautkrebs besorgt, ist es eigentlich machbar. Trotzdem ist es natürlich so, man versucht, so wenig wie möglich in der Hitze zu arbeiten. Deshalb ist es nicht unüblich, dass um 4 Uhr in der Früh der Wecker klingelt, weil man mit den ersten Sonnenstrahlen auf der Grabungsfläche stehen möchte. Das ist dann je nach Jahreszeit, ist es vielleicht mal 5 Uhr, 6 Uhr oder auch mal 7 Uhr. Aber dann ist man eben mit den ersten Strahlen dort, kann dann bis zur Mittagspause, die dann eher je nachdem halt um 10 Uhr, 11 Uhr ist, gut durcharbeiten und dann hat man nochmal so ein paar langsame Stunden unter der Mittagssonne, wo halt dann alle ziemlich kaputt sind, weil die Sonne halt so brennt. Aber man kriegt dann noch ein bisschen was gestemmt. Und ein Arbeitstag hat so 7 bis 8 Stunden. In der Regel ist es so, man bezahlt einen Iraki 8 Stunden am Tag, aber er arbeitet nur 7.
Mhm.
Genau, das sind so.
Weil?
Das ist so vor Ort. Okay. Also man bezahlt pro Tag 8 Stunden Arbeit, aber arbeiten sind nur 7 Stunden. 7,5 mit Pause.
Okay. Okay. Du hast ja dann auch extrem viele, ja, so antike Stätten besucht und Ausgrabungen. Gibt es Funde oder Orte, die dich besonders beeindruckt haben?
Also jeder unterschiedlich für sich. Es gibt so ganz Besondere wie Uruk. Also da bin ich halt dann durch als Fachnerd, gibt es dann so diese ganz großen Städte, die man eben aus den Texten kennt, wo halt die frühen Königreiche entstanden sind. Und da ist Uruk eine ganz, ganz wichtige Stadt. Man muss sich vorstellen, Uruk hatte eine Ausdehnung von knapp 500 Hektar. Das ist größer als was heute die Altstadt von München ist. Zu einer Zeit, wo man in Zentraleuropa vielleicht gerade angefangen hat, Tiere zu züchten, wo man Lehmhütten gelebt hat. Also dort hat man schon Großstädte gebaut, mehrere 10.000 Einwohner und man hat die Schrift dort erfunden. Also in Uruk kommen die ältesten Schriftzeugnisse der Menschheit her.
Das ist so cool, dass ich da unterbreche, weil ich glaube, dass auch viele der Hörer vielleicht uns wird ja in der Schule, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ich bin nämlich in Spanien zur Schule gegangen und nicht in Deutschland, aber uns wird ja beigebracht, dass Europa, dass wir ja so die Tollsten sind und dass wir alles, was wir alles können und wir haben ja mit Kolumbus Indien beziehungsweise Amerika entdeckt und so weiter und so fort und wir sind so fortschrittlich immer gewesen, sind wir aber nicht gewesen.
Genau, also vieles von dem, was man dann später wiederentdeckt hat, findet man tatsächlich im Mesopotamien. Also das ist fachlich schon bestätigt. Also quasi die ältesten Schriftzeugnisse der Menschheitsgeschichte kommen eben aus Uruk selber. Da muss man aber dazu sagen, das sind wir 50 Jahre vor den ersten Hieroglyphen in Ägypten. Also das ist, glaube ich, momentan Forschungsstand. Da kann sich das noch so ein bisschen passieren. Da kann man dann gibt dem Ganzen 20 Jahre, dann findet man irgendeinen Hieroglyphen, die sind noch älter und dann findet man im Irak wieder Keilschrifttexte, die sind dann noch mal älter. Also das kann sich nochmal, da reden wir um so wenige Jahrzehnte, dass sich das sehr schnell ändern kann. Aber mit im Irak kommen die ersten Schriftsysteme auf, wir finden die ersten bestätigten Tempel dort und auch Mathematik wird dort eben nicht erfunden, aber dort haben wir mit die ältesten Zeugnisse sowas, auch wie der Satz des Pythagoras, haben wir mittlerweile Keilschrifttexte, die eben älter als Pythagoras sind. Also selbst die alten Babylonier konnten schon den Satz des Pythagoras lange bevor es quasi die griechischen Städte gab. Oder also da ist viel entstanden. Also und es heißt auch immer gerne die Wiege der Zivilisation, weil eben dort so viel, was wir als Zivilisation gebraucht haben, dort entstanden ist und von dort aus dann in die Welt hinausgewandert ist. Uruk ist halt deshalb auch besonders, weil es halt eine so extrem alte Stadt ist. Also Uruk hat gute 5000 Jahre lang existiert, bis es dann irgendwann mal so Anfang, so um das Jahr Null verlassen wurde und hat quasi die gesamte Hochphase dieser mesopotamischen Geschichte mitgemacht und auch der legendäre König Gilgamesch hat dort in Uruk gelebt. Gilgamesch, der quasi Hauptcharakter des ersten Mythos der Menschheitsgeschichte, also die älteste Mythosgeschichte, die es gibt, ist von Gilgamesch, dem König Uruks, der dann in die Welt hinauszieht und die Sprache erfindet und mit Göttern in Zwist gerät und alle möglichen Abenteuer erlebt. Und das ist eben auch aus Uruk und geht um Uruk. Und wenn man dann vor Ort ist, dann findet man noch so viel von diesen alten Tempeln, der Zikkurat, die wirken eben auf den ersten Blick wie Pyramiden. Das sind aber so Hochterrassen, auf denen Tempel gestanden haben. Davon erkennt man noch viel. Und überall auf der Oberfläche findet man alte Gefäße, Tonfigurinen, Münzen aus allen Zeitstufen. Und einfach so viel archäologisches Material, was man, wenn man selber das studiert, liest man in Texten und sowas und dort liegt es einfach an der Oberfläche. Also da muss man nicht mal graben für, sondern da kommt man vorbei und dann liegen da all diese Sachen, von denen man immer nur gehört hat und gelesen hat und wo man sich dann immer so hofft, ah, vielleicht kann ich hier jemals auch sowas ausgraben und dort kommt man einfach hin und es liegt da. Man kann es einfach aufheben und sich angucken und dann wieder hinlegen, weil dann auch die Ausgräber vor Ort sagen, ach, wir haben so viel, bitte bringt mir nichts mehr von der Oberfläche, weil wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen.
Das ist krass. Ich kann mir gut vorstellen, dass das als Archäologe zu reisen auch nochmal ganz anders ist als so als normaler Tourist, der du achtest halt einfach so auf ganz andere Dinge. Du hast halt eine Faszination für andere Dinge. Und das muss doch extrem spannend sein.
Doch,
also vor allem in solchen Gebieten unterwegs zu sein.
Doch, weil wir natürlich dann immer die ganzen alten Grabungsberichte irgendwie kennen oder dabei haben und dann haben wir die alten Hausgrundrisse und dann stehen wir oft. Also von außen muss das sehr, sehr lustig aussehen, weil dann stehen so eine Gruppe Archäologen und Archäologinnen stehen dann mitten im Nirgendwo, alles ist flach. Und dann zeigt einer auf irgendwie so eine gleiche Erhebung, sagt, da stand die Säule. Und alles, und alle machen schnell Fotos.
Also hast du ganz viele Bilder auf deiner Festplatte, wo ich wahrscheinlich nichts sehen würde, du mir aber ganz viel zu erzählen
würdest. Ja, genau, wo ich dann sage, so hier, da sieht man noch die Mauerverläufe und hier und da, das sind dann einzelne Räume. Weil man das dann quasi von den Karten hat oder weil man dann so viel Erfahrung gesammelt hat, dass man sowas erkennt noch. Aber die meisten Leuten, denen ich dann so Bilder zeige, die so, ich sehe dann nur Dreck und Müll.
Und ja, du bist ja auf Mesopotamien spezialisiert, ne? Also das ist ja das, was du studiert hast, hast du ja am Anfang gesagt. Gibt es abseits vom Irak noch andere Länder, die dich halt auch faszinieren archäologisch, wo du sagst, oh, da würde ich ja gerne hin, weil es gibt ja so viele Kulturen und so viel Geschichte unter der Erde.
Doch, also ich, also wie gesagt, ich studiert bin ich vorderasiatischer Archäologe, aber ich habe für mich immer den Maßstab, ich bin Archäologe in allererster Linie. Bedeutet, Interesse an antiken Kulturen oder auch quasi historischen Kulturen habe ich immer. Forschungsschwerpunkt technisch neben Mesopotamien sind natürlich Länder wie Iran, Persien ganz groß, auch Syrien gehört ja zum Teil des antiken Mesopotamiens hat dort ist auch sehr, sehr viel, was denn schon erforscht wurde und wo man jetzt hoffentlich, wenn sich die Situation im Land wieder stabilisiert, dass man dort dann auch wieder dort Forschung betreiben kann. Aber die gesamte arabische Halbinsel ist so gesehen sehr interessant für mich, wo ich auch noch gerne einige weitere Länder, Saudi-Arabien, Oman, noch mal bereisen möchte, um dort auch zu forschen. Ich habe auch, wie gesagt, Georgien selber, denkt man jetzt vielleicht nicht, aber gehört noch so randtechnisch noch dazu. Ja, tatsächlich viele Einflüsse, die man dann in den mesopotamischen Ländern kennt, kommen aus Georgien, also die vermutlich ersten viel Obsidian wird aus den heutigen Georgien in den Irak verhandelt und auch quasi Kupfervorkommen und Eisenvorkommen werden vermutlich vom Kaukasus eben nach unten transportiert. Und ich habe beispielsweise auch, weil ich mit Persern arbeite, wir haben nach den Spuren von Persern in Georgien unter anderem auch gesucht, also auch solche Sachen, weil diese Königreiche expandieren ja. Also das Königreich Babylon hat sich ja mal von Ägypten bis nach Iran erstreckt. Also bedeutet quasi, wenn ich Babylonier untersuche, kann ich quasi überall dazwischen, heutige Levante-Küste, Israel, Libanon und auch in Syrien kann ich noch Spuren von den Babyloniern finden, außerhalb von von Babylon. Also somit bin ich dann natürlich dort auch interessiert. Hab's leider selber noch nicht geschafft gehabt, bin aber dadurch, dass ich mich auch auf Magnetometer-Prospektion eben spezialisiert habe, was sehr gefragt momentan ist, komme ich auch noch an andere Länder, die gar nicht mal so mit Vorderasien zu tun haben. Ich war jetzt beispielsweise auch in Projekten in Tadschikistan, Usbekistan, auch in Russland mit dabei. Und eben momentan bin ich angestellt als Archäologe in einer deutschen Grabungsfirma, also wo ich dann auch nur in Deutschland arbeite. Also und bin sehr interessiert auch an vielen anderen Gebieten der Erde. Schreibe gerade mit einem Team auch aus Bolivien, dass man dort mal im Amazonas mit Magnetometer-Prospektion alte Maya-Städte untersucht. Also auch sowas finde ich hochgradig interessant, weil ich in erster Linie als Archäologe einfach daran interessiert bin, Methodik und Methodik auszuarbeiten, um ja, um so viel wie möglich von solchen alten und antiken oder auch mittelalterlichen und historischen Zeitstufen, von denen wir leider zu wenig wissen, zu erforschen.
Ja, aber es hört sich nach einem unglaublich abwechslungsreichen Job an.
Ja, also ich versuche es quasi so aufregend wie möglich zu halten. Das ist leider nicht immer möglich. Ich habe großes Glück gehabt, dass ich in München mit quasi dem Geophysik-Institut in Kontakt gekommen bin, die mich dann eben auch mitgenommen haben und mir auch das ermöglichen, an so vielen verschiedenen Projekten mit teilzunehmen. Ja, habe momentan das Glück, das finanzieren zu können und das machen zu können und will das auch gerne so weiter, so lange wie möglich weiterführen und auch so viele Länder wie möglich neben dem Irak auch noch dadurch bereisen.
Ja. Was ist so dein persönlich größter Fund, den du persönlich jetzt, der dich berührt hat?
Fund. Also spannende Sachen findet man eigentlich überall. Ausgrabungstechnisch muss man ja leider auch dazu sagen, wenn ich im Ausland ausgrabe, bin ich ja selber seltenst mit am Ausgraben selber. Das muss man ganz klar dazu sagen. Als Archäologe arbeite ich vorwiegend als Grabungs- und Schnittleitung. Also ich organisiere die Arbeit, die Dokumentation der Ausgrabung und all solche Sachen, bin aber seltenst mittendrin und schaufel selber.
Ja. Weil ich, oder halt irgendwas, woran du daran beteiligt warst.
Genau.
Du halt,
also. Und da muss ich dann sagen, ich habe an vielen sehr spannenden Fundorten mitgearbeitet, wo ich dann sage, so, ich habe in Assur mitgearbeitet und in Khorsabad, das sind die antiken Hauptstädte des assyrischen Großreiches. Vielleicht hat man das schon mal gehört gehabt, die Assyrer haben ja quasi auch große Teile der Welt unter Kontrolle gehabt und sind eines der ersten Großreiche der Geschichte und eben ja, hab dort die quasi ausgegraben, wo quasi die ihre Hauptstädte hatten, gearbeitet. Das war natürlich toll und ich glaube, also mein persönlicher Fund, das ist dann vielleicht wieder sehr sehr fachnerdig. Ich habe in Ur, ganz im Süden Iraks, ausgegraben, in der Nähe von Nasiriyah und habe dort ein altbabylonisches Haus, also um etwa 1800 vor Christus ausgegraben und habe dort einen Keilschriftbrief, also quasi auf eine Tontafel geschriebenen Brief gefunden. Und das ist so mein persönlicher Highlight-Fund, weil Schriftzeugnisse sind sowas, das findet man sehr, sehr selten und ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass ich das tatsächlich in meinem Leben geschafft habe, einen oder zumindest bei einer Grabung dabei zu sein und mitgeleitet zu haben, die einen Textfund hervorgebracht hat. Wenn jetzt auch nicht mega spannend, da geht es nur darum, dass jemand irgendwie Silber verlangt für irgendeine Tätigkeit, die leider nicht mehr erhalten ist auf der Tafel, aber sowas ist mein persönlicher Highlight-Fund.
Ja, aber ich finde das schon cool, weil du halt eben einen richtig tiefen Einblick in das Leben der Menschen von damals
gehabt hast. Ja, genau, das ist...
Weil das ist das, wo uns fehlt ja diese Verbindung. Wir denken ja immer nur an heute oder halt vielleicht, wenn wir wirklich, da denken wir vielleicht an morgen, aber wir denken sehr, 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 sehr selten an gestern. Und das gestern ist aber halt so wichtig, weil das die Basis von heute geschaffen hat.
Ja.
Und wie unglaublich komplex diese Geschichte ist. Ich lese gerade ein Buch zum Thema Grenzen und wie sich Grenzen halt immer wieder verschoben haben und dass wir halt die Grenzen, die wir heute kennen, halt nicht die Grenzen von morgen sind, weil wir weiterhin, sehen wir ja heutzutage nach wie vor, im Nahen Osten, in Russland, Ukraine und so weiter, Krieg leider noch zum Alltag gehört und vermutlich halt eben auch weiterhin gehören wird. So dumme Sprüche von einem Donald Trump, der irgendwie Grönland irgendwie zu sich machen möchte. Das wird es halt weiterhin geben. Und ich finde halt, dein Job zeigt halt eben, wie krass dynamisch die Welt schon immer gewesen ist und was früher alles gemacht wurde.
Ja, doch. Also das sind, also ich habe da, das bin in vielen Projekten, das hat sich in der Archäologie von Asien deutlich geändert. Ganz früher waren natürlich die Leute nur an Palästen und Tempeln interessiert. Mittlerweile wollen wir mehr wissen zum Alltag. Wir wollen wissen, wie sehen Wohnhäuser aus? Was findet man dort? Wie wird Essen hergestellt? Wie kriegen die Kleidung? Wie stellen die her? Was gehört zum Alltag einer Person? Mit was muss sie sich rumschlagen? Welche Rechte hatte sie? Um auch so ein bisschen zu sehen, ja, dass sich gar nicht so viel geändert hat. Dass sich quasi im Alltagsleben der Leute vieles sich mit dem deckt, was wir heute auch kennen. Oder was wir auch heute in diesen Regionen finden. Also Hausbauweisen. Es wird immer quasi, was jetzt beispielsweise auch in der Moderne ankommt, Lehmbauweisen. Werden immer moderner.
Was früher halt Alltag war, ganz normal war, lange Zeit.
Genau, was im Irak bis heute auch noch viel gebaut wird, aber in den antiken Kulturen, es wird alles mit Lehm gebaut. Die Paläste wurden mit Lehm gebaut, die Tempel wurden mit Lehm gebaut, weil es halt, das muss man da auch dazu sagen, der Irak ist ein rohstoffarmes Land. Außer Lehm und Öl gibt es eigentlich nichts, was man im Südirak findet. wodurch die Leute sehr kreativ werden mussten in der Antike. Weil mit Öl konnten sie damals noch nicht wirklich viel anfangen. Die haben den Teer genutzt, um ihre Boote damit wasserdicht zu machen. Und das war's dann. Und haben halt aus Lehm alles Mögliche gebaut und hergestellt.
Ja. Und es ist halt eben einfach so ein Material, was in den Hintergrund gerutscht ist, bei uns zumindest, und jetzt wieder halt total im Kommen ist, ne? Weil eben nachhaltig, ökologisch.
Genau, und deshalb kann man da beispielsweise, wie ich in Uruk beispielsweise, da nochmal zu erzählen, dort arbeitet das Deutsche Archäologische Institut mit Architekten zusammen, die sich auf Lehmbauweisen spezialisiert haben, um dort die alten Tempel wieder aufzubauen, tatsächlich. Ja. Und die gucken sich dann das ab, wie die antiken Sachen gebaut wurden, um das dann wieder in Deutschland anzuwenden.
Ja, ich finde das total, Lehm finde ich total spannend. Ich habe letztens, ich führe den Off the Path Daily Podcast, das ist ja so ein täglicher Podcast, wo wir jeden Tag so eine kurze Folge veröffentlichen. Und da habe ich letztens über Djenné gesprochen in Mali, die große Moschee. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist die größte Moschee, das größte Lehmgebäude der Welt, rein aus Lehm gebaut, muss halt irgendwie jedes Jahr saniert werden und irgendwie erneuert werden. Aber das ist total krass, sich das anzuschauen, wenn man sich Bilder ansieht. Ich war selber noch nicht dort. Aber dieses Material, das ist so, das ist mir gerade so in den Sinn gekommen, wenn wir über Lehm sprechen.
Ja, doch, also und das ist dort eben der Baustoff, Rohstoff schlechthin. Schilf und Lehm ist dann, und dort, deshalb kann man auch aus diesen antiken Kulturen heute noch viel lernen, weil die ja das perfektioniert haben über die Jahrtausende, mit diesem Baustoff zu arbeiten.
Ja, total spannend. Wir haben jetzt viel über Kurdistan gesprochen. Mhm. Du hast ja vorhin zum Beispiel mal ganz kurz Bagdad angesprochen. Ja. Und dann hast du auch mal Whisky, hast du genannt. Da kann man sich auch mal Whisky irgendwo in der Ecke holen und so. Alkohol ist ja etwas, was ja im Irak eigentlich nicht so erlaubt ist. In den großen Städten, das ist jetzt so hängen geblieben, da ist es halt akzeptiert?
Ja, also man muss sich dazu sagen, also der Irak ist ja ein vorwiegend schiitisches Land, also schiitischer Islam. Und dort ist quasi gläubige Muslime trinken nicht. Und gläubigen Muslimen ist es auch nicht gestattet, Alkohol zu verkaufen. Die einzigen Personen, die im Irak Alkohol verkaufen, sind nicht gläubige Muslime. Das sind Christen, Jesiden, hauptsächlich die dann Alkohol verkaufen. Und in den Städten, also je größer eine Stadt ist, umso einfacher ist es quasi einen Laden zu finden, wo jemand Alkohol verkauft. Und es ist aber auch nicht, in diesen Städten ist es auch vollkommen üblich, dass auch Muslime dort dann Alkohol kaufen. Das ist dann so ein bisschen, es darf halt keiner sehen. Diese Läden sind so konzipiert, dass man rein kann, aber von außen nicht wirklich sieht, wer drin ist. Man bekommt dann Tüten, die nicht direkt erklären, was drin ist. Und man trinkt dann Alkohol nur hinter verschlossenen Türen. Also man wird jetzt halt in den meisten Städten niemanden sehen, der irgendwie an der Straße hockt und Alkohol trinkt. In den meisten Städten. Ich habe es nur ein einziges Mal mitbekommen gehabt und das war in Mosul. Da waren wir in der Partymeile von Mosul, wo die ganzen Restaurants, Cafés sind. Und dort gibt es dann auch Läden, wo man Shisha und alkoholische Getränke bestellen kann, die dann einem quasi raus auf die Terrasse geliefert werden, die man dann da draußen trinken kann. Das war insofern dann nochmal so ein Aha-Moment, weil das war 2023, wo ich da war. Und dann saß man da so und hat Shisha geraucht, irgendeinen Mixdrink aus irgendeinem Energy Drink und Gin und hat der Musik gelauscht und dann sich so zurückerinnert, dass bis 2017 unter der IS-Herrschaft das alles mit Todesstrafe verbunden gewesen wäre. Und dass sich das innerhalb von dieser relativ kurzen Zeit, also innerhalb von fünf Jahren, komplett wieder gedreht hat. Und die Leute quasi ja wieder so leben können, wie sie es wollen. Das war so einer dieser, ein sehr krasser Aha-Moment. Und das ist auch so das einzige Mal, wo ich das auch so mitbekommen habe, dass im Irak es sowas gibt wie eine Partymeile oder quasi so ein Eck. Also es gibt, in jeder Stadt gibt es so die Konzentration von Restaurants und Cafés, aber das in Mosul war nochmal besonders, weil man eben auch dort Alkohol an der Straße trinken konnte. Sonst ist das wirklich mit kleinen Bars verknüpft, die dann irgendwo hinterhalb sind, dass man die von außen nicht sehen kann oder eben, dass man das im Geschäft kauft und dann nach Hause nimmt. Aber man sieht niemanden auf der Straße Alkohol trinken. Eigentlich.
Mosul ist ja auch krass durch den IS zerstört worden.
Ne? Genau, da kam jetzt halt vor ein paar Tagen die sehr schöne Nachricht, dass offiziell Mosul wieder aufgebaut wurde. Also wieder als aufgebaut gilt. Bin jetzt mal sehr gespannt, wenn alles funktioniert, bin ich im April nochmal in der Stadt und dann wäre ich sehr froh, das mal zu sehen, wie weit das jetzt tatsächlich stimmt. Aber ja, doch, da ist sehr viel sehr, sehr stark zerstört worden. Weil der IS ja auch beispielsweise in Mosul liegt ja auch auf der antiken Stadt Ninive und der IS hat ja auch aktiv versucht, diese antike Stadt auszulöschen mit Bulldozern und Sprengungen und dergleichen.
Ich hab vorhin so drüber nachgedacht, also ich habe internationale BWL mal studiert und da muss man ja, bevor man irgendein Projekt angeht, muss man ja immer eine SWOT-Analyse machen, ne? Strengths, Threats, Weaknesses, und was ist das letzte? Opportunities oder so. Und da muss ich so denken, so als Archäologe, Threat, also Gefahr, ist ja, du hast vorhin Wasser gesagt, also Regen, weil halt alles Lehmboden ist und alles so lange matschig ist. Also das ist halt ein großes Problem für dich. Aber halt eben der IS zum Beispiel ist auch ein Riesenproblem für dich, ne? Weil der halt eben, oder allgemein, Kriege sind ein großes Problem für dich und euch als Archäologen. Das sieht man ja auch in Syrien, ist ja sehr, sehr viel Kulturgut kaputt gemacht worden. Geschichte einfach wirklich kaputt gemacht worden. Du hast gerade gesagt, mit Bulldozern sind sie da durchgefahren und haben diese Tausenden von Jahren einfach ausgelöscht.
Ja, es ist ein generelles Problem, dass antike Kulturen halt auch immer eine politische Wirkung haben. Das ist im Irak, ist das, wenn man sich das anguckt, schon lange gewesen. Saddam Hussein hat beispielsweise sich versucht zu inszenieren als ein Nachfahre der alten Babylonier von Hammurabi und hat er sich beispielsweise auch seinen Palast in Babylon hingestellt gehabt, weil er genau wusste, was das ausmacht. Und auch der IS wusste quasi oder hat es quasi unter seiner Propaganda, wo sie quasi dann alle Glaubensformen abseits des sunnitischen Islams quasi verteufelt haben, dann halt auch in diesen antiken Städten, die natürlich antike Götter hatten, auch eine Gefahr gesehen und diese dann zerstört, aber auch Medien wird wirksam zerstört. Also da wurde nicht einfach nur mal was kaputt gemacht und Gutes, sondern da wurden auch immer die Kameras draufgehalten, weil das eben Wirkung hat in der Welt, politische Wirkung. Auch wenn diese Kulturen schon lange nicht mehr existieren und wir nur noch diese Ruinen finden, haben sie trotzdem noch bis heute politischen und auch gesellschaftlichen Wert. Und das weiß leider jede Kriegspartei und nutzt das auch in gewissen Fällen aus. Somit, ja, wie du sagst, ist das ein generelles Problem, auch abseits von Krieg, dass von diesen archäologischen Quellen immer auch politisch was ausgehen kann und das von Leuten ausgenutzt wird, zum Teil auch, um diese zu zerstören.
Naja, das ist schon total irre. Jetzt bist du schon so viel dort gewesen und hast so viel von diesem Land gesehen wie wenige andere. Würdest du den Irak als ein Land für Tourismus bezeichnen? Kann man da reisen?
Also ja.
Wenn man nicht zum Arbeiten hingeht?
Also genau, also reisen ja. Tourismus ist vielleicht noch so ein bisschen ein schwankender Begriff. Ich würde den Irak als unter Vorbehalt für eine Reise empfehlen. Also ich würde es auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall möglich, vor allem in der jetzigen Situation, wie der Irak sich aufbaut. Die wollen ja auch hier den Tourismus im Land ankurbeln. Somit kann man tatsächlich mittlerweile Reisebüros, die im Irak tätig sind, buchen. Und ich sehe auch immer mehr, also ich habe jetzt in den letzten Jahren fast immer, wenn ich einmal da war, eine Reisegruppe gesehen. Aus Amerikanern, Europäern, Leuten aus Japan oder aus Korea, die dann eben als Gruppe Busreisen gemacht haben im Irak. Die wurden dann quasi, ja, da wurden die Hotels vorher gebucht, dann werden die am früh in den Bus gepackt, dann wird dorthin gefahren, dann schaut man sich mal hier was an und dort was an und das passiert jetzt immer mehr, vor allem auch, weil es auch einfach möglich ist, weil mittlerweile muss man kein Visum mehr im Vorfeld beantragen. Also wo ich 2019 noch in den Irak gereist bin, ging das nur mit Arbeitsvisum und dafür musste ich meinen Pass an die irakische Botschaft in Berlin schicken, mit einem negativen HIV-Test, damit die mir dann quasi hoffentlich, ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür gezahlt habe, $100, dann mir ein Visum geben. Und mittlerweile ist es so, man fliegt nach Bagdad oder Basra, ich glaube in Najaf geht's auch, weiß ich noch nicht ganz genau, aber Bagdad und Basra geht's auf jeden Fall. Dort kommt man an, bekommt einen Wisch, in den man reinschreibt, wer man ist, woher man kommt, was man will, machen will. Noch ein Hotel, in dem man unterkommt, eine Adresse, die dann auch bestätigt wird und zahlt dann mit der Kreditkarte mittlerweile $100 und hat dann das Visum direkt on arrival. Und hat auch keine Auflagen, kann sich dann einfach selbstständig ein Auto mieten und dann im Irak rumfahren, wie man möchte. Es ist aber kein Land, auf das man einfach blauäugig zugehen sollte. Also das sollte, wenn man sich das wirklich zutraut, das alleine zu machen, mit viel Recherchearbeit und auf jeden Fall mit Local-Kontakt das planen oder direkt eine der dieser Reisebüros. Also ich habe da mitgeweilt, sowas wie Iraq Adventure, die habe ich in Ur getroffen, die haben uns mal befragt und nach Natur gefragt und so Sachen. Die kann man buchen online. Also die haben Websites, wo man dann sich einfach anmelden kann. Ich weiß nicht, was das momentan kostet und dann organisieren die einem das. Und dann kann man da einfach kommen und ohne Probleme das Land bereisen und besichtigen. So wie man halt auch mittlerweile Nilreisen buchen kann. Also das ist
Okay.
möglich. Genau, also wenn man es alleine machen möchte, würde ich nur unter Vorbehalt empfehlen, am besten nur mit Kontakt vor Ort, irgendjemanden, der einen doch führen kann oder sehr guten Arabischkenntnissen.
Okay, spannend. Marco, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in den Irak und in deine Arbeit.
Ja.
Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe viel
Ja,
gelernt mal
vielen, vielen
wieder.
Dank, dass ich hier sein darf. Also wie gesagt, das ist ein Land, was mir selber sehr am Herzen liegt und ich würde mich freuen, wenn das bei ein paar Leuten Anklang findet, dass das, ja, wie du sagst, dass es doch noch ein anderer Blick ist, als was man in den Nachrichten vom Irak hört.
Ja, ich glaube, das hast du sehr gut geschafft. Das hast du sehr gut rübergebracht. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke.
Bis dann.
Bis
Ciao.
dann. Ciao.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank bis hierhin hören. Und ja, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Das wird mich wahnsinnig freuen. Einfach damit wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es spannend weitergeht. Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Podcasts im Repertoire. Familienpodcast, Daily Podcast mit unglaublich viel Wissenswerten. Und was mich auch wahnsinnig freuen würde, ist, schreib uns doch einfach in den Kommentaren, was dir gefallen hat und was dir nicht gefallen hat. Denn nur dann können wir die Folgen und den Podcast verbessern. Wir nehmen wirklich jedes Feedback sehr, sehr ernst. Und ja, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dir die Zeit nimmst. Das war's für heute. Wenn du magst, gerne nächste Woche Dienstag wieder hier im Off-the-Path-Reise-Podcast. Bis dann, pass auf dich auf und bleib gesund. Tschüss.